Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Sonnabend, 4. November 89. Ost-Berlin am Mittag. Auf dem Alexanderplatz beginnt die Kundgebung für Presse-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit.
Die Freiheit der Presse, des Rundfunks und des Fernsehens sind gewährleistet.
Nach Polizeiangaben sind etwa 1 Million Menschen versammelt. Zu ihnen sprechen Politiker, Künstler und Oppositionelle.
Es ist, als habe einer die Fenster aufgestoßen.
Lassen wir uns nicht von unserer eigenen Begeisterung täuschen. Wir haben es noch nicht geschafft. Die Kuh ist noch nicht vom Eis.
Ja, das war Montag vor 35 Jahren. Ich wollte da nur mal dran erinnert haben, weil ich befürchte, dass dieses Datum so ziemlich verblasst. Aber der Kampf um Pressefreiheit ist nach wie vor aktuell, vielleicht nicht konkret in der aktuellen Bundesrepublik, aber doch weltweit. Wir haben heute das Thema Russland drin, aber auch das Thema USA, weniger unter dem Aspekt der Pressefreiheit als vielmehr, Sie ahnen es, am 4. November ist ein anderer bedeutungsvoller Tag, 2024. Und dazu begrüße ich gleich Michael Mayer im Studio. Vorher stimmen wir uns mal ein bisschen musikalisch ein.
Hello and welcome to the first 2024 presidential debate. Both sidesism is now cringe.
And that's okay.
Gloom is now boring. Nihilism is now cringe and boring.
I don't care.
Tonight, everything is fresh and new. Frankly, it's so exciting, it's a little unsettled.
They're eating the dogs. They're eating the cats. Coming in from all over the world.
From insane asylums.
They're eating the pets.
Congress came up with a border bill. I supported it. Would have put agents on the border to stem the flow of fentanyl. Donald Trump said kill the bill. He lost manufacturing jobs.
They threw him out of a campaign like a dog.
You're not running against Joe Biden, you're running against me.
We'll be right back!
Juice Burger. America has a choice. Choose to buy burger. Pay money, you eat burger. Allegations unproven. Lack of burger is root of all suffering. Democracy is burger. Juice Burger.
Juice Burger. America chooses taste. Every time. And now for the halftime Juicy Zinger replay brought to you by Juice Burger.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Tja, und alle, die aufmerksam waren, so wie mein Studiogast Michael Mayer, wissen natürlich, dass die US-Amerikaner erst am 5. November 2024 wählen. Da war noch der 4. November 1989 bei mir zu stark und verdrängte dieses eigentliche Datum, weil ich habe in Erinnerung, Michael, normalerweise oder zumindest viele US-Präsidentschaftswahlen waren am 4. November, aber vielleicht bin ich da auch irgendwie durcheinander.
Na, auf jeden Fall sind sie immer am Dienstag einer Woche, aber mit dem 4. weiß ich jetzt gar nicht. Egal, nächste Woche ist es der 5. auf jeden Fall, egal.
Genau, und damit sind wir total beim Thema, denn der Kampf ums Weiße Haus ist ja voll entbrannt. Wir haben hier kurze Ausschnitte gehört aus dem TV-Duell, recycelt, sage ich mal despektierlich, vom Schauspieler und Filmregisseur Joseph Gordon-Levitt. Und wir hören noch weitere. Das Netz ist ja voll mit Vorbeihornungen und sich lustig machen. Aber das ist nicht wirklich lustig, was da jetzt auf uns zukommt, möglicherweise in seiner Schlussphase. Aber das Rennen so ist ja ziemlich eng. Ne? Also ich weiß nicht, was du für einen Eindruck hast. Also wetten möchte ich auf keinen Fall, wer der nächste Präsident oder die nächste Präsidentin wird. Du warst jetzt in den USA und hast hautnah mitbekommen, wie die Medien berichten und was sich im jetzigen Wahlkampf möglicherweise verändert. Welchen Eindruck hast du? Ist das nochmal ein Déjà-vu von 2016 war das, glaube ich, ne?
Ja, ich fange nochmal ein bisschen anders an. Also es war ja eine Reise, wo wir uns unterhalten haben mit Journalisten, mit Leuten von Thinktanks, Experten, Expertinnen und so weiter. Und da haben wir eine Woche lang so den Puls gefühlt, also wie die Leute jetzt gerade ticken. Also da hatte ich den Eindruck, dass es bei den Journalisten eine unglaubliche Erschöpfung und Ermüdung gibt auch. Also man muss ja bedenken, dieses Phänomen Trump in Anführungszeichen ist ja im Grunde jetzt schon 9 Jahre alt. Und wenn man jetzt den aktuellen Wahlkampf betrachtet, dann ist es ja so, dass quasi der Wahlkampf, wenn man die Vorwahlen mit einbezieht, ja auch schon 1 Jahr geht. Und da hatte ich dann gedacht, also okay, die Leute erzählen einem schon, dass sie ziemlich müde sind von all dem, weil Trump hat natürlich unglaublich stark diesen Nachrichtenzyklus, also diese Geschwindigkeit nochmal erhöht. Also da wird ja im Grunde genommen fast jeden Tag eine neue sprichwörtliche Sau durchs Dorf getrieben. Und da hatte ich dann so gedacht, okay, die Leute sind jetzt auch froh, dass jetzt wirklich auch mal gewählt wird.
Ja, aber das war ja schon 2016, wenn ich mich richtig erinnere. Damals waren es die E-Mails, E-Mails von Hillary Clinton. Und es gab immer wieder einen Skandal nach dem anderen. Was hat sich denn doch vielleicht verändert im Wahlkampf?
Ja, gute Frage. Also ich denke, was schon so ein bisschen anders ist, wenn man mit den Journalisten und Journalistinnen spricht, dass das Phänomen Trump jetzt natürlich nicht mehr neu ist. Also die Medienmacher, die wissen natürlich schon so in etwa, was jetzt kommt oder beziehungsweise wie man damit umgehen muss. Also die kennen natürlich mittlerweile auch die Personen und Strategien und die Spin-Doctors, die da im Hintergrund wirken. Also da ist man schon so ein bisschen besser vorbereitet auf das, was da kommt, beziehungsweise wenn sie Interviews machen, also die wissen dann auch schon, wie man damit umgehen muss. Aber ich habe die Frage, was sich im Vergleich zu 2020 und dann auch zu 2016 verändert hat, mal weitergereicht an Matthew Klein, der ist Redakteur und Analyst beim Cook Political Report. Das ist so ein Online-Magazin für Leser und Leserinnen, die also wirklich eine sehr, sehr tiefgehende politische Analyse haben wollen. Und Matthew Klein hat mir Folgendes erzählt.
In 2016, when Trump ran, major TV networks would air his rallies live on TV.
2016, als Trump im Wahlkampf war, brachten alle großen Nachrichtensender seine Reden und Veranstaltungen live im Fernsehen. Nach der Wahl gab es daran große Kritik, weil die Demokraten und liberale Medien sagten, hey, der Typ bekommt dadurch gratis Publicity. Die Medien haben das ein wenig kompensiert, weil sie, als Trump dann Präsident war, sehr kritisch mit ihm umgingen und auch in der Corona-Zeit sehr kritisch berichteten. In 2020 war es so, dass Trump auch ihm nicht so gewogene Medienrede und Antwort stand. Er war ja amtierender Präsident. Dieses Mal erleben wir, dass Trump weitgehend klassische Medien meidet. Ich denke, das liegt daran, dass er meint, diese Medien nützen ihm nicht mehr so viel. Er geht nun lieber zu Podcastern, die sich am Rande des medialen Ökosystems bewegen, das sehr zersplittert ist. Selbst im Vergleich zu 2016. Ich denke, Trump meint, es ist für ihn besser, zu diesen Podcastern zu gehen oder zu Fox News oder anderen ihm freundlich gesinnten Medien wie Newsmax. Denn dort bekommt er keine harten Fragen gestellt. Wenn er harte Fragen beantworten muss, macht er Fehler, die dann selbst wiederum eine Nachricht werden. Insofern denke ich, dass die Berichterstattung heute stärker nuanciert ist, etwas zurückhaltender als in 2016. Aber trotzdem, wann immer Trump einen Fehler macht, ist er an der Spitze der Nachrichten.
Anytime he makes an error, he's still top of the news.
Ja, und was man auch erwähnen muss, weil du nach den Veränderungen gefragt hast, also diese Podcaster, zu denen Trump geht, die richten sich hauptsächlich an Männer, also vor allem auch an junge Männer. Also das ist so ein Umfeld, in dem sich Trump wohlfühlt, also wo auch die Sprache ein bisschen härter ist und wo er denkt, dass er keine Fehler machen kann. Aber bei den klassischen Medien hat Trump also eine ganze Reihe von Interviewanfragen abgesagt und ist da nicht hingegangen, also von CBS und CNBC und so weiter und zum Beispiel auch vom legendären Magazin 60 Minutes bei CBS. Und zum Beispiel, er hat ja auch eine zweite Debatte mit Kamala Harris nicht gemacht, weil er meinte, die Moderatoren des Senders ABC seien voreingenommen.
Aber jetzt mal umgekehrt gefragt, hätte Kamala Harris Einladungen angenommen, wo ihr möglicherweise vielleicht nicht der rote Teppich ausgebreitet worden wäre?
Ja, nicht so viele, aber sie hat immerhin ein Interview bei Fox News gemacht. Also das lief meines Erachtens so mittelgut. Also der Moderator hat sie oft unterbrochen. Aber sie hat sich auch durchaus auch kritischen Fragen gestellt. Also sie wollte gewissermaßen die Hand ausstrecken zu Wählern und Wählerinnen, die sie eher nicht wählen wollen. Aber ob sie diese dann überzeugen konnte, also das werden wir natürlich erst nächste Woche wissen.
Aber wie ist das eigentlich, wenn Reporter, Reporterinnen mit Menschen sprechen? Hierzulande ist das ja oft ein Problem bei AfD-Veranstaltungen, dass Menschen nicht mit den Medien sprechen wollen oder sie sogar die Medien bedrohen, weil sie misstrauisch sind, also mit den klassischen Medien zumindest nicht wirklich fair umgehen, wie ich finde. Wie sieht das in den USA aus?
Also das Phänomen gibt es auch, aber ist nicht ganz so stark, weil die Menschen sind da so ein bisschen kommunikativer, denke ich, als die Deutschen. Also man kommt so ein bisschen leichter mit ihnen ins Gespräch. Also auch wenn man jetzt sie auf der Straße oder bei Demonstrationen fragt. Aber ich habe diese Frage mal David Bruns gestellt. Er ist Leiter der Videoabteilung der Washington Post. Dort produziert man mittlerweile ja auch eine Menge von kurzen und längeren Reportagen und sogar auch kleinere Talkshows.
I think that post January 6.
Ich denke, nach dem Sturm aufs Kapitol am 6. Januar gibt es etwas mehr Bewusstsein. Es gibt halt unter den Trump-Wählern eine Gruppe, die den Medien sehr misstrauisch gegenübersteht. Sie fühlen sich leicht provoziert und unterstellen den klassischen Medien eine alternative Realität, an die sie nicht glauben. Das heizt natürlich die Stimmung an. Darauf müssen wir unsere Reporter vorbereiten. Zweitens müssen wir uns natürlich auf einen Wahlsieg einstellen. Und wenn wir eins in den 8 Jahren gelernt haben, Nichts an Trump ist konventionell. Das geht schon mit der Amtseinführung los. Wird sie normal vonstatten gehen oder ganz anders? Trump steht immer für eine sehr geschäftige Zeit. Falls er gewinnen sollte, gehen wir da stärker mit offenen Augen und Ohren hinein. Es könnte ja schon am ersten Tag seiner Präsidentschaft zu Verhaftungen, Anklagen oder was auch immer kommen. Da geht man schon mit offenen Augen hinein, wenn Trump wieder Präsident wird.
Ist das vielleicht auch ein Grund, warum zum Beispiel die Washington Post, aber auch die Los Angeles Times keine Wahlempfehlung für Trump oder Harris abgeben wollen, weil sie ja schon wissen, dass möglicherweise, wenn Trump wieder gewählt wird, das Bashing der Presse dann wieder von vorne losgeht, hält man sich deswegen zurück?
Ja, das ist ein interessantes Thema. Also das war jetzt auch gerade Thema, als wir in den USA waren. Also da muss man erstmal ein bisschen ausholen. Für deutsche Leser und Leserinnen ist das ja eine komische Sache. Also schon seit ihrer Gründung 1851 hat beispielsweise die New York Times immer einen Präsidentschaftskandidaten empfohlen. Das wirkt ja erstmal merkwürdig, wenn man ja denken würde, dass man unabhängig ist und sich eben nicht auf die Seite eines Kandidaten oder Kandidatin schlägt. Aber nun haben mehrere Zeitungen wie die LA Times, USA Today oder eben auch die Washington Post darauf verzichtet. Und der Verdacht, der jetzt im Raum steht, ist, dass man da vor Trump kuscht, weil man eben Angst hätte, wenn man Kamala Harris empfohlen hätte, dass Trump da nach der Wahl ihnen irgendwas androht. Also er hat ja schon mehrere Mal im Wahlkampf mit Maßnahmen gedroht. Und ein Kommentator bei PBS, dem öffentlichen Fernsehen, sagte vor ein paar Tagen, dass er es frustrierend empfinde, ausgerechnet in einer so aufgeheizten Zeit sich nicht zu einer Empfehlung durchzuringen. Also mich hat das überrascht, dass es mehrere dieser bekannten Zeitungen gibt, die in den USA, die ja doch eine 250 Jahre alte Demokratie sind, also nicht den Mut haben, Kamala Harris zu empfehlen. Aber ein Verdacht, der auch im Raum steht, also Jeff Bezos von Amazon ist ja der Besitzer der Washington Post und da war in einem Artikel erwähnt, dass der auch Staatsaufträge bekommt von seiner Weltraumfirma Blue Origin. Also das könnte zwar vielleicht auch dahinter stehen, aber insgesamt staunt man schon über manche Vorgänge in der amerikanischen Medienlandschaft derzeit.
Wir sprechen gleich weiter darüber. Nochmal einen kurzen Remix oder eigentlich eine Komposition, die jetzt ohne O-Töne auskommt, aber auch die Katzen und Hunde von Donald Trump thematisiert.
They're eating the cats, they're eating the dogs. No one's safe around, not even the frogs. Cat sings a song, they're eating the dogs. A voice in the night, barking through the fog.
Tja, Benita Moko Designs ist der Schöpfer dieser kleinen Melodie zusammen mit animierten Katzen an Musikinstrumenten. Gern mal auf YouTube gucken unter Benita Moko Designs und dann findet man dieses herrliche Stück. Micha, wir kehren zurück zum Wahlkampf, obwohl ich kann mir auch vorstellen, dass diese Musik Wahlkampf ist. Das Problem ist ja, das hat man gerade gehört, das war ein englischer Song, aber ein Großteil der US-amerikanischen Bevölkerung sind natürlich spanisch sprechende Menschen, also Latinos, die in den USA 15% der Wählerschaft ausmachen, Tendenz steigend. Eigentlich eine Minderheit, die wohl medial als politisch immer wichtiger wird allerdings. Wie sieht es da aus? Wie wird man dieser Gruppe gerecht? Berichtet man überhaupt darüber?
Naja, spanischsprachige Medien in den USA werden ja immer wichtiger, genau deswegen, wie du es gesagt hast. Also eigentlich sind sogar 20%, die in den USA leben, aber 15% dürfen nur wählen. Also das ist eine wichtige Wählergruppe. Und allein im Großraum Washington D.C. leben 500.000 Menschen mit Wurzeln in El Salvador. Dazu kommen noch viele aus weiteren Ländern Mittel- und Südamerikas. Also man sieht daran, das ist schon eine große Wählergruppe. Und schon vor 70 Jahren startete das Sendernetzwerk Telemundo. 1994 hat man sogar auch einen eigenen Nachrichtensender gegründet, Telemundo Noticias. Und in fast jedem Ballungsraum in Amerika gibt es heute mindestens einen spanischsprachigen Sender. In Washington unterhält der Sender NBC4 Telemundo einen großen Newsroom, der wöchentlich 40 Stunden lokales Programm in Englisch produziert, halb so viel in Spanisch. Und die Beiträge werden hin und her übersetzt, aber es gäbe dann schon inhaltliche Unterschiede, hat mir Daniela Barrera, News Director des spanischsprachigen Lokalprogramms, erzählt.
La comunidad hispana aquí quieren saber sobre salud, quieren saber sobre.
Die spanischsprachigen Zuschauer interessieren sich für Themen wie Gesundheit, Geld und Sicherheit. Auch Themen wie Schulbildung sind von großer Bedeutung. Es ist für manche Menschen, die hier neu ankommen, schwierig, weil sie nicht wissen, dass es Programme für sie gibt, die sie fördern, etwa Gesundheitsprojekte für spanischsprachige Menschen. Solche Beiträge zu machen, ist für uns etwas herausfordernd, weil die Mehrheit der Zuschauer solche Projekte aus ihren Heimatländern kaum kennt. Wenn wir also im englischen Programm berichten, wer sich als neuer Schulsenator hier zur Wahl aufstellt, interessiert die Latinos eher, was bekommen meine Kinder in der Schule zu essen und was kostet es. Das sind schon unterschiedliche Themen.
Ja, du hast schon gesagt, nicht alle dürfen wählen, logischerweise, weil sie noch nicht den US-amerikanischen Pass haben, nicht dort geboren sind. Genau. Ja. Aber ich glaube, Latinos der zweiten und dritten Generation haben zumindest das Recht zu wählen. Aber da wird es sicherlich ja, Routinen geben, oder?
Genau, also es ist schon eine Herausforderung. Also es gibt ja zwei spanischsprachige Networks, Telemundo und Univision. Und die haben zum Beispiel in den letzten Wochen diese Townhall-Meetings, also mit einfachen Bürgern und Wählern und Wählerinnen veranstaltet. Also separat eins mit Trump und eins mit Harris. Und weil beide Kandidaten nun kein Spanisch können, musste das dann zweisprachig abgehalten werden. Aber es gibt zum Beispiel auch Beitragsreihen, die dann das Wahlrecht erklären, wie man sich registrieren lassen kann und so weiter. Also man fordert die Leute schon auf, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Und wenn wir jetzt mal auf die überregionale Ebene schauen, dann ist die Berichterstattung natürlich schon noch mal ein bisschen komplizierter, weil diese ganzen Latino-Communities in den USA natürlich verstreut sind und man jeden Zuschauer und Zuschauerin ansprechen muss. Das hat mir der Washingtoner Büroleiter und National Correspondent von Telemundo, Javier Vega-Oreta, erzählt. Und die Latinos seien beispielsweise nicht so interessiert an diesem ganzen Auf und Ab der beiden Kandidaten in den Umfragen, mal Harris rauf, mal Trump runter oder so, an jedem kleinen Scharmützel, sondern eher an konkreten Themen.
Momentan beobachten wir, dass unsere Zuschauer vor allem an zwei Themen Interesse haben: Wirtschaft und Migration. Die große Mehrheit möchte, dass die Wirtschaft besser für sie funktioniert und es eine geordnete Migration gibt. Und davon werden sie auch ihre Wahlentscheidung abhängig machen, was sie bei diesen Themen von den beiden Kandidaten hören.
Und man muss sich das so vorstellen, dass in den spanischsprachigen Programmen über bestimmte Themen wie Inflation, Mieten und so weiter heute natürlich viel mehr berichtet wird als früher. Zum Beispiel auch zum Thema Gesundheit, also auch Long-Covid-Symptome betreffen natürlich auch die Latino-Gemeinde. Aber ein besonders heikles Thema, da kommen wir wieder auf die Beleidigungen von Donald Trump und die harte Sprache zurück. Wenn es um Einwanderer oder Latinos geht, dann stellt das natürlich die Journalisten vor besondere Herausforderungen, hat mir Telemundo-Korrespondent Ureta erzählt.
Wir wissen aus Umfragen, dass viele Migranten diese Bemerkung ablehnen. Von daher wählen die meisten Latinos eher demokratisch. Aber nicht nur. Viele Latinos tendieren mittlerweile zu Trump. Wenn ich diese Menschen dann auf der Straße frage, sagen sie vor der Kamera oft, er spricht nicht über mich, sondern über die anderen. Trump spricht nicht über mich oder meine Familie. Wenn Trump sagt, er will massenweise Migranten zurückschicken, dann sagen die Menschen, das betrifft nicht mich, sondern nur jene, die nach mir, später hierher kamen.
Básicamente de quienes llegaron después.
Genau, und trotz aller Unsicherheiten und Unwägbarkeiten wird wahrscheinlich eine Mehrheit der Latinos wieder demokratisch wählen, hat mir Ureta erzählt. Aber dennoch verändert sich die Community natürlich und die spanischsprachigen Medien müssen sich darauf einstellen.
Also das US-amerikanische Englisch ist nicht das Problem für die Latinos, dass sie das vielleicht auch in der Detailtiefe
kommt drauf an.
Nicht verstehen.
Kommt drauf an. Also doch, es gibt Leute, die sprechen kein oder kaum Englisch, das stimmt schon. Aber wie gesagt, die Sender fordern die ja auch dazu auf, ihr Wahlrecht wahrzunehmen und so weiter. Und dann gehen sie vielleicht doch wählen. Das ist natürlich im Einzelfall dann immer so ein bisschen unterschiedlich. Aber wir müssten am Schluss jetzt natürlich nochmal drüber sprechen, was die Prognose ist für nächste Woche. Wer wird neuer US-Präsident?
Nee. Also das ist ja, also ich habe mich beim letzten Mal geirrt. Ne? Also beim letzten Mal meine ich jetzt...
vor 4 Jahren?
Clinton gegen Trump.
Also vor 8 Jahren, okay. Ja.
Und das letzte Mal, als Joe Biden gewann, da war ich auch eher so knapp daneben.
Aber ich kann eine kleine Geschichte erzählen und zwar...
Weil ich glaube, dass, und ganz kurz noch erklärt, dass wir Trump derart unterschätzen, dass er den, ich sag dann doch mal, den Stammtisch anspricht und das ist die Mehrheit in den USA, ist glaube ich eher Stammtisch als intellektuell an der Ostküste oder an der Westküste zu Schauspielerkreisen gehörend oder zu Sängern, Musikern.
Es gibt klar, es ist völlig unsicher, aber es gibt einen Hinweis, der dann doch so ein kleines bisschen für die Demokraten spricht, weil es gibt jetzt schon Hinweise darauf, dass die Wahlbeteiligung sehr, sehr hoch ist, weil das kann man jetzt schon ablesen an diesen Vorwahlen beziehungsweise an den Briefwahlen, die jetzt schon da eingegangen sind. Und eigentlich ist es so, wenn die Wahlbeteiligung sehr, sehr hoch ist, dann begünstigt das eher die Demokraten. Aber natürlich, letzten Endes hast du auch völlig recht, jede Prognose wäre jetzt natürlich total spekulativ und gewagt. Also von daher, wir müssen es einfach abwarten bis nächste Woche.
Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man das ernst nimmt, was Donald Trump zu den Hunden und Katzen im Raum Springfield gesagt hat, ne?
Er bleibt dabei, er hat es ein paar Mal behauptet. Also.
Ja. Und deswegen hören wir uns zum Abschluss nochmal den Song in einer Remix-Fassung an, der, glaube ich, der bekannteste von den ganzen ist, von The Kiffness. Hier mit einer Gitarre unterstützt von Sball, They Are Eating the Dogs.
In Springfield, they're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there.
Tja. Diesen Titel können Sie tatsächlich auch in verschiedenen Remix-Fassungen auf der Plattform YouTube nachsehen. Warum ich das jetzt nochmal so deutlich betone, ist, dass die russische Regierung zunehmend Maßnahmen ergreift, um das russische Internet von internationalen Ressourcen auch wie YouTube abzuschotten. Sie haben, also die russischen Behörden haben dann begonnen, YouTube zu verlangsamen. Eine der letzten verbliebenen Quellen für kritische Informationen, also nicht nur für Spaß. Zudem gibt es immer neue Versuche, den Messenger-Dienst Telegram zu blockieren. Darüber habe ich mit Roman Schell gesprochen. Er ist Krisenreporter, der mehrere russische Journalistinnen und Journalisten im Exil begleitet hat. Und zunächst fragte ich ihn vor der Sendung in einem Schaltgespräch, warum er sich ausgerechnet diesem Thema widmet.
15 Jahre lang war ich freier Moskau-Korrespondent. Ich habe in Moskau gelebt und gearbeitet und ich habe oft Reportagen gemacht, produziert über die russischen Journalistinnen und Journalisten. Ich habe gesehen, wie die Medienfreiheit in Russland vom Kreml immer mehr eingeschränkt wurde. Und ich musste selber aus Russland fliehen 2022. Ich wurde festgenommen bei den Dreharbeiten. Da habe ich Künstlerinnen und Künstler bei Untergrundaktionen, Antikriegsuntergrundaktionen begleitet und ich musste selber fliehen. Deswegen, ich kenne die Lage da vor Ort. Ich kenne ganz viele Leute persönlich, Journalistinnen und Journalisten, die jetzt Russland verlassen haben, weil Russland für sie nicht mehr sicher ist.
Nun berichten wir auch im Medienmagazin schon seit Jahrzehnten, kann man fast sagen, von einer Einschränkung des Journalismus, selbst unter Jelzin schon damals. Gibt es Journalismus in unserem Verständnis, also im unabhängigen Sinn, überhaupt noch in Putins Russland?
Also was die Pressefreiheit in Russland angeht, ist die Lage tatsächlich äußerst kritisch. Die Propaganda ist allgegenwärtig. Fast alle Medien, so gut wie alle Medien, wurden verboten. Tausende Internetseiten gesperrt. Selbst wenn man auf Facebook Sachen postet, dafür kann man im Knast landen. Es ist schwierig, in Russland zu recherchieren und zu arbeiten, nicht für die Journalistinnen und Journalisten, aber auch für Leute, die mit denen man redet. Für die Interviewpartner ist das gefährlich. Vor wenigen Wochen wurde ein Mann zu 5 Jahren Haft verurteilt, weil er mit Radio Liberty gesprochen hat und er hatte was erzählt über den Krieg und über Putin. Er ist ein Kriegsgegner und er will, dass Putins Macht vorbei ist. Und dieser Mann ist tatsächlich für 5 Jahre im Knast gelandet. Also man sollte aufpassen, wenn man in Russland unterwegs ist und man sollte auch aufpassen auf die Leute, mit denen man spricht. Denn man gefährdet die Menschen in Russland, wenn man mit ihnen über den Krieg oder über die Regierung spricht, über die Lage, vor allem über die Armee und so weiter. Also solche Sachen sind gefährlich auch für die Leute in Russland, für die InterviewpartnerInnen. Die meisten Journalistinnen und Journalisten haben das Land längst verlassen. Nach dem Krieg, also 2022, zwischen Februar und Juli, August, da sind die meisten Leute geflohen, weil es wurde einfach zu gefährlich für die meisten Journalisten und Journalisten dort zu bleiben. Und es ist jetzt momentan wirklich sehr schwierig. Die meisten sind gelandet in Riga, Berlin oder Vilnius. Die Leute haben geheime Studios und versuchen aus ihren geheimen Studios zu arbeiten. Die wichtigste Plattform für sie ist YouTube aktuell.
Aber mit der Einschränkung, weil der Kreml hat begonnen, YouTube in Russland zu verlangsamen. Wie das technisch geht, keine Ahnung, aber wie kritisch ist das für die Exiljournalistinnen und Journalisten und wie reagieren sie?
Schockiert sind die Leute nicht, denn mit so etwas haben sie schon sehr lange gerechnet, aber besorgt sind sie durchaus. Zum Beispiel die Kolleginnen und Kollegen vom Fernsehsender TV-Rain in Amsterdam. Ich habe diese Leute lange auch in Moskau begleitet. Klickzahlen sind nicht dramatisch eingebrochen, aber nur, weil ganz viele Leute in Russland VPN-Dienste nutzen.
Also das ist ein Tunnelsystem, mit dem man quasi geschützt auch Internetleitungen sich ansehen und anhören kann.
Ja, genau. Aber trotzdem sind die Leute besorgt und sie suchen nach Lösungen. Wie kämpft man, wie überwindet man die Blockierung von YouTube im Internet? Ja. Und TV Rain hat vor einem Monat eine technische Lösung vorgestellt, wie überwindet man diese Blockierungen von YouTube in Russland.
Wir wollen, dass nichts und niemand, auch nicht der Kreml, unsere Zuschauer davon abhalten kann, TV Rain zu beobachten, damit sie immer mit uns in Kontakt bleiben können. Installieren Sie bitte unsere App. Unser Angebot ist in Russland ohne VPN verfügbar. Wir haben eine Möglichkeit gefunden, die Blockierung von YouTube zu umgehen und eine Erweiterung für Ihren Browser entwickelt. Wir haben es Stream genannt. Der Stream funktioniert kostenlos. Sie können sich den gesamten Inhalt ansehen.
Aber leider kam danach noch eine schlechte Nachricht aus Moskau. Der Kreml investiert knapp 600 Millionen Euro in zusätzliche Technik, um Webseiten und VPN-Dienste zu blockieren. Die Kolleginnen und Kollegen reagieren emotional. Sie wurden aus ihrem eigenen Land verdrängt und jetzt will der Kreml auch ihre Arbeit im Ausland unmöglich machen. Ja.
Aber was, wenn YouTube dann tatsächlich nicht mehr funktioniert, also nicht nur verlangsamt wird, sondern möglicherweise dann auch gänzlich blockiert ist? Was ist dann?
Niemand weiß, was dann passiert, aber viele sehen, diese Lage ist sehr gefährlich. Die meisten russischen Journalistinnen nutzen den Messenger-Dienst Telegram ganz aktiv und auch die Leute in Russland, ganz viele Leute in Russland lesen Nachrichten über Telegram, schauen sich Videos an. Das wäre eine Alternative auch. Aber auch dieser Messenger-Dienst wird immer wieder verlangsamt, blockiert und viele Kollegen haben Angst vor einem Blackout. Also irgendwann könnte der Zugang komplett blockiert werden. Jeden Tag wird der Kampf um den Zugang zu den Zuschauern aufs Neue geführt. Das zehrt an den Nerven, daran verzweifeln viele. Und viele sind erschöpft und haben Angst vor der Zukunft, wie zum Beispiel der Journalist Renat David-Gildiev in Vilnius. Der sieht schwarz.
Wir werden künftig wohl keine Journalisten mehr sein können. Wir werden als Taxifahrer bei Uber arbeiten müssen. Wir werden als Kindermädchen bei russischsprachigen Familien arbeiten, die gut verdienen können. Wer Geld hat, sollte hier im Westen studieren. Ich sage allen Kollegen, lernt Fremdsprachen.
Nun wissen wir, dass TV Rain oder TV Dorscht in Amsterdam untergekommen ist. Das Fernsehstudio ist dort aber geheim. Sie waren dort. Wie war der Besuch unter diesen Umständen?
Das war eine ganz besondere Erfahrung. Ich durfte zum Beispiel keine Bilder, keine Videos und keine Fotos machen von außen. Also die Leute wollen auf jeden Fall verhindern, dass der russische Geheimdienst FSB ihr Studio findet. Sie haben Angst vor Giftanschlägen und sie sagen das auch. Also ich durfte keine Bilder machen, also auch im Studio, Fotos von Gebäuden nebenan. Also keine Bilder und Aufnahmen, die dem russischen Geheimdienst helfen könnten, die Journalistinnen und Journalisten zu finden. Also panisch sind die Kollegen nicht, aber sie ergreifen schon Sicherheitsmaßnahmen, sie schauen sich auf das um, das sagen sie auch. Sie haben schon Angst, dass ihnen was passieren könnte, vor allem von Leuten, die oft vor der Kamera sitzen, also den Stars von TV Rain.
Nun ist das das eine, dass man sich im Exil auch verstecken muss, aber kommt denn TV Rain zum Beispiel oder andere Journalistinnen und Journalisten überhaupt an Informationen aus Russland direkt heran? Wie recherchiert man unter diesen Umständen?
Diese Frage habe ich natürlich Ihnen auch gestellt und Sie wollten mir diese Frage nicht beantworten. Sie meinten, schauen Sie bitte auf YouTube, da gibt es ganz viele Reportagen aus Russland und wir wollen es nicht kommentieren, denn die Sache ist schwierig für die. Sie haben Kameraleute vor Ort, Teams vor Ort, die in Russland recherchieren und drehen, aber die Namen von diesen Leuten dürfen auf keinen Fall erwähnt werden. Also Sie wollen diese Zusammenarbeit gar nicht kommentieren, Sie wollen davon nichts anderen Kollegen erzählen, weil die Leute in Gefahr sind. TV Rain ist eine unerwünschte Organisation in Russland. TV Rain ist Auslandsagent und jeder, der für diesen Sender arbeitet, von Russland aus, riskiert so einiges. Es ist ziemlich gefährlich und deswegen ist das Thema für sie tabu. Es ist schwierig. Sie haben Korrespondentinnen vor Ort, Kameraleute vor Ort und ich glaube per FTP, also per Internet, werden Videos zugesendet und daraus schneiden sie Reportagen. Aber ich glaube, sie schicken auch eigene Leute nach Russland, aber all diese Leute arbeiten undercover, im Untergrund. Also TV Rain Kollegen sehen diese Entwicklung als gefährlich für die Zukunft, vor allem für die jungen Journalisten ist dieser Beruf zu einer echten Gefahr geworden. Und die Leute, die jetzt in Russland Journalismus studieren, in Moskau, St. Petersburg oder in Jekaterinburg, Novosibirsk, sie werden so einiges riskieren, wenn sie in diesem Job weiterbleiben wollen, wenn sie für T-Rail arbeiten wollen. Also es heißt in Russland jetzt, wenn du jetzt in Russland bleibst, dann gibt es zwei Wege. Entweder staatliche Medien, das heißt, du machst Propaganda. Wenn man echten Journalismus machen möchte, dann ist man in Gefahr. Und ganz viele Leute in Russland sagen auch, nein, ich will kein Journalist werden, denn diese Entscheidung ist ganz, ganz schwierig. Das ist nicht die Entscheidung wie vor 20 Jahren zum Beispiel, im Jahr 2000, als die meisten Journalistinnen von TV Rain studiert haben. Ja. Und die Bildung von der neuen Generation von Journalisten und Journalisten, das ist eine schwierige Sache in Russland gerade aktuell.
Nicht nur deswegen, weil man damit wahrscheinlich Inhaftierung und Knast riskiert, sondern auch, weil man davon gar nicht leben kann. Also YouTube-Journalismus, Telegram-Journalismus, das wirft ja nun doch nicht so viel Geld ab, vermute ich mal, selbst wenn man das monetarisiert, dass man davon leben kann.
Das ist wirklich so. Ganz viele Journalistinnen und Journalisten kämpfen ums Überleben finanziell. Sie arbeiten von zu Hause aus, aus ihren geheimen Studios. YouTube gibt nicht so viel Geld. Also die Klickzahlen werden weniger. Aber auch früher haben sie Schwierigkeiten, vom Journalismus zu leben. Es gibt einige Sender, zum Beispiel von Khodorkovsky finanziert. Das ist ein reicher Mann aus Russland, ein Oligarch. Also er finanziert einige Medien. Aber ansonsten sind die Leute auf sich allein gestellt. Und sie versuchen, Werbung zu machen auf YouTube. Aber das sind alles verzweifelte Versuche, sich selbst irgendwie zu retten. Also russischer Journalismus ist wirklich in großer Gefahr.
Das sollte uns natürlich auch interessieren. Deswegen gibt es irgendwie eine Möglichkeit, da auch zu helfen?
Das ist eine gute Frage. Spenden. Also TV Rain und alle anderen Kollegen, sie bitten in jeder einzelnen Sendung um Spenden. Leute, also Russinnen und Russen, die ausgewandert sind, die irgendwo in Amsterdam, Berlin oder Paris leben und arbeiten, sollten spenden. Das wäre vielleicht eine Lösung. Also wenn die EU den Leuten helfen würde, finanziell, das wäre vielleicht eventuell eine Lösung, denn viele sind wirklich in finanziellen Schwierigkeiten. Wenn die russischen Journalisten keinen Job haben, wird Putins Russland endgültig zu einer Propaganda-Blackbox. Ja, und das Land wäre dann noch gefährlicher für seine Nachbarn. Eine Blackbox hinter dem neuen eisernen Vorhang. Unberechenbar und gefährlich. Also Journalisten sind momentan der einzige Draht vielleicht zu den Leuten nach Russland. Leute, die Kontakt haben zu den Menschen in Russland. Leute, die mit den Menschen in Russland kommunizieren. Leute, die auf die Menschen in Russland irgendeinen Einfluss haben. Der ist minimal, der wird immer kleiner. Aber das ist der letzte Draht, würde ich sagen.
Der letzte Draht, so zumindest die Meinung von Roman Schell, Krisenjournalist. Der weiß, wovon er spricht, weil er direkt vor Ort ist in solchen Situationen. Vielen Dank für die Schilderung, Roman.
Sehr gerne.
Die Loop-Künstlerin Tess Sultana war das mit Jungle. Der Titel ist auch in mehreren Fassungen, auch sehr längeren Fassungen, auf der YouTube-Plattform nachhör- und sehbar. Da gibt es auch thematisch sicherlich Material zu dem, was ich jetzt mit Ihnen noch ganz kurz zum Ende des Medi-Magazins besprechen will. Und zwar unter dem Stichwort, vielleicht kann man das so sagen, ARD-intern, RBB-intern. Denn, hören wir mal, Rückblende, 30. Oktober 2024.
In den Programmen des Rundfunks Berlin-Brandenburg gibt es derzeit Einschränkungen. Grund ist ein Warnstreik von festen und freien Beschäftigten des RBB, der noch bis Freitagabend dauern soll. Dazu haben die Gewerkschaften DJV und Verdi aufgerufen. Unter anderem haben der RBB und die Gewerkschaften bisher keine Einigung darüber erzielt, wie es mit einem Beendigungsschutztarifvertrag für freie Beschäftigte weitergehen soll. Der ist schon fertig verhandelt, aber noch nicht unterschrieben.
Das war Bastian Sorge, Nachrichtenchef beim RBB 24 Inforadio, der in Ausnahmefällen selbst Nachrichten spricht und normalerweise nicht bei Radio 1 zu hören ist, denn das war eben Mitschnitt aus den Radio 1 Nachrichten vom 30. Oktober. Aber der eben thematisierte Warnstreik im RBB führte zu dieser Ausnahme. Der Warnstreik ist nach 3 Tagen beendet worden. Und Volker Wiebrecht hatte in der schönen Woche am Freitag diesen Arbeitskampf mal kompakt aufbereitet, sodass er auch fürs Medienmagazin ganz tauglich und nachvollziehbar jetzt wiederholbar ist.
Wie ist es zu diesem Streik gekommen und warum musste es aus Sicht der Gewerkschaft Verdi so weit kommen? Kathleen Eggerlin.
Die Beschäftigten streiken, weil dieser Beendigungsschutztarifvertrag, den wir schon seit 2 Jahren verhandelt haben und der seit Frühjahr ausverhandelt ist und alle Gremien haben zugestimmt, auch die des RBB, der Verwaltungsrat, der ist jetzt immer noch nicht unterschrieben und die Intendantin vertröstet die Beschäftigten von Monat zu Monat, weil sie nochmal rechnen muss und das geht so nicht. Das ist auch ein einmaliger Vorgang, den ich noch nie erlebt habe und der muss jetzt unterschrieben werden und in Kraft treten, der Tarifvertrag. Versprochen ist versprochen.
Aber es gibt natürlich auch Vermutungen, warum dieser Tarifvertrag nicht unterzeichnet wird. Diese Vermutung hat uns Sebastian Scholz vom Deutschen Journalistenverband mitgeteilt.
Ja, wir haben den Gehaltstarifvertrag beim RBB fristgerecht zum Ende September gekündigt und hatten auch Verhandlungstermine mit dem RBB und die sind dann von der Geschäftsleitung relativ kurzfristig und einseitig abgesagt worden, sodass wir vermuten, dass man sich beim RBB den Gehaltstarifverhandlungen ziehen will. Und deswegen haben die Beschäftigten mit ihrem Warnstreik ihren aus unserer Sicht völlig berechtigten Forderungen jetzt einmal Nachdruck verliehen.
Diese Vermutungen sind falsch, sagt die RBB-Verwaltungsdirektorin Nicole Küchler-Stahn.
Wir als Direktorium haben grundsätzlich großes Verständnis für die Haltung der Kolleginnen und Kollegen und damit auch für den Streik. Lassen Sie mich an dieser Stelle aber auch betonen, dass jede zusätzliche Verpflichtung, die der RBB für die Zukunft in der aktuellen angespannten finanziellen Gesamtsituation eingeht, genauestens überprüft werden muss, damit der gesamte RBB und nicht einzelne Kolleginnen und Kollegen davon profitieren.
Das ist kein relevantes Argument, sagt Verdi. Versprochen ist nämlich versprochen und versprochen wurde, dass der ausgehandelte Tarifvertrag unterschrieben wird. Was konkret der Vorteil für die freien Mitarbeiter ist, wenn der Vertrag unterzeichnet wird, erklärt uns Kathleen Eggerlin von Verdi so.
Der Bestandsschutz wird dann bewirken, dass freie Beschäftigte des RBB, also im journalistischen Bereich, die Programmgestaltenden, einen zunehmenden Schutz vor Beendigungen haben, also vor sozusagen Kündigungen. Und das wächst so langsam auf mit Dauer der Beschäftigung, sodass man sicher sein kann, irgendwann kann einen der RBB nicht mehr als Freier einfach so verabschieden, was ja bei Freien sonst geht.
Was Ihnen vielleicht nicht sofort auffällt, aber nunmehr klar wird, es gibt 2 unterschiedlich Streikführende, aber im Gegensatz zu Verdi hat der Deutsche Journalistenverband keine konkreten Forderungen. Warum? Das erklärt der Vertreter Sebastian Scholz.
Konkrete Forderungen hat die Gewerkschaft erstmal, beziehungsweise der DJV erstmal nicht aufgestellt, weil wir natürlich um die wirtschaftlich schwierige Situation des RBB wissen. Insofern wäre es natürlich auch ein Stück weit realitätsfremd, da mit großen Prozentzahlen um sich zu schmeißen. Klar ist, dass sich eine Entgeltentwicklung bei den Beschäftigten abzeichnen muss. Wie die aber aussieht, darüber sind wir ja durchaus bereit, mit dem RBB zu sprechen. Das wiederum setzt allerdings voraus, dass er mal mit uns spricht und nicht einfach die Verhandlungsrunden absagt.
Also summa summarum, es ist wie es immer ist, man müsste wohl mal miteinander reden, sagt der Deutsche Journalistenverband. Genau das hat die RBB-Verwaltungsdirektorin aber wohl vor und kündigt deshalb an.
Um nicht länger von einer Einsparrunde in die nächste zu stolpern und auch wieder relevantes Programm produzieren zu können, brauchen wir ein Gesamtpaket, welches Fragen des Beendigungsschutzes, der Gehalts- und Tarifverhandlungen, aber auch der grundsätzlichen strukturellen Ausgestaltung des RBB berührt. Darüber haben wir die Gewerkschaften jüngst informiert und auch angekündigt, dass wir mit einem entsprechenden Eckpunktepapier auf die Verhandlungspartner zugehen werden. Das heißt, wir werden im Gespräch sein und wir werden hoffentlich in den kommenden Monaten uns in unseren Positionen deutlich annähern können.
Die RBB-Verwaltungsdirektorin Nicole Küchler-Stahn war das. Ein Eckpunktepapier wird erarbeitet, dann geht man also auf die Gewerkschaften bzw. den Journalistenverband zu. Und wenn diese Einladung dann tatsächlich auch von einem Gespräch flankiert wird, bin ich sicher, dass wir alle von dem Ergebnis auch etwas mitbekommen werden.
Die programmlichen Beeinträchtigungen der letzten 3 Tage sind damit klar, hoffentlich. Das als Transparenzhinweis. Ich hatte diese Woche ein seltsames Déjà-vu und fand tatsächlich auch den Beleg dazu in meinem Archiv.
Das Ziel kann nicht eine bestimmte Platzierung sein. Man kann hoffen, dass es besser läuft als in den letzten Jahren. Dazu gibt es meines Erachtens nach ein Rezept, nämlich Authentizität, Ehrlichkeit und ja, vielleicht auch in gewisser Weise eine Klarheit, die andere Teilnehmer beim Eurovision Song Contest nicht mehr haben. Da geht es ja sehr viel um Hüpfen, Tanzen, Salto vorwärts, Salto rückwärts und so, Sixpack in der Bauchgegend und Zaubertricks. Vielleicht reicht es auch mal, wenn man einfach mal wieder reduziert aufs Pure, auf die Musik. Das ist sozusagen ein Ansatz, mit dem man vielleicht schon viel erreichen kann. Ich glaube, am Ende des Tages hat man damit in diesem Wirrwarr von bunten Bildern die größten Chancen.
Wie viel Spaß hatten Sie denn, die ARD zu entern?
Ja, ehrlich gesagt, man hat uns den Enterhaken ja zugeworfen. Wir mussten es ja nur noch rüberhangeln. Ja? Die ARD hat den Enterhaken rübergeworfen auf unser Schiff und gesagt, ich komme mal rüber. Och, ist ganz schön bei euch. Ja? Lasst mal sehen, was ihr in der Schatzkiste habt. Und da fand sich dann der Eurovision Song Contest. Und so ist es dann zu einer Zusammenarbeit gekommen.
Es gibt wieder einen Enterhaken. In dieser Woche haben tatsächlich ARD, RTL und Stefan Raab bekannt gegeben, dass sie sich zusammenschließen und suchen den Act, der 2025 in Basel für Deutschland beim Eurovision Song Contest antritt. Eben hörten wir einen Ausschnitt aus dem Medienmagazin vom 23.01.2010. Also das ist jetzt 14 Jahre her und man denkt, wieso passiert das alles nochmal? Und dieselben Argumente, ich verstehe es nicht. Die Federführung für den ESC hat innerhalb der ARD wie gewohnt der Norddeutsche Rundfunk. Vielleicht erfahren wir da in den nächsten Wochen, wahrscheinlich wieder bis zum ESC im Mai 2025, dann noch so den ein oder anderen Gedanken, warum man sich zusammengetan hat oder warum man nicht völlig neu rebootet hat. Aber damit sind wir jetzt beim RBB intern des eigenen Programms. Das war jetzt möglicherweise für Sie gar nicht irgendwie wahrnehmbar. Deswegen gebe ich mal eine kleine Gedächtnisstütze.
Für seine Hasser fängt der November, sagen wir mal, suboptimal an. Aber seine Fans werden vor Glück schreien. Wenn sie denken, na, das ist hier aber eine Bruchbude, dann haben sie recht.
Ernst ist das Leben. Heiter ist die Kunst.
Und natürlich nur für Erwachsene.
Nur für Erwachsene.
Und natürlich nur für Erwachsene.
Nur für Erwachsene.
Und Radio 1. Nur für Erwachsene.
Ich hoffe, ich habe Sie jetzt nicht verwirrt, obwohl das ein bisschen meine Absicht war. Aber diese Stimme, die Sie eben gehört haben, gehört einem Menschen bei Radio 1, der nicht nur in erster Linie die Station Voice war für solche Trailer, sondern auch Digital Officer, was alles mit dem Internet zusammenhängt, mit Online, mit dem Organisieren auch von E-Mail-Problemen, die wir hier gelegentlich haben. Wir mussten Volker in den Ruhestand entlassen, Volker Düspol. Und ich habe einen kleinen, ganz, ganz kleinen Ausschnitt aus seiner Verabschiedungsfeier.
Lass dich ganz kurz verabschieden, aber ich habe ganz kalte Hände, merke ich gerade. Du bist gar nicht aufgeregt, oder?
Naja, doch, ich bin aufgeregt, weil ich mag das nicht so super gerne, wenn ich so im Mittelpunkt stehe. Und außerdem bin ich immer so ein bisschen bei solchen Sachen immer sehr schnell, sehr emotional. Ich habe mich ja hier gefühlt wie in einer Familie.
Too young, too die, too old, too rock and roll oder too old für Radio 1? Die Station Voice wirst du abgeben müssen?
Ja, das gebe ich, muss ich alles abgeben. Also wenn die Regularien nicht so gewesen wären, wie sie sind, hätte ich das auch noch weitergemacht. Aber jetzt ist es eben so, wie es ist und da kann ich jetzt auch nichts dran drehen und dann kann ich es auch akzeptieren. Weil jeder ist ersetzbar und irgendwann muss man mal gehen.
Ja, jeder ist ersetzbar. So ist das auch mit uns allen hier. Sie werden sich daran gewöhnen müssen, dass noch mehr Babyboomer diesen Sender verlassen. Aber es wächst ja auch wieder der eine oder andere nach oder die eine oder andere nach. Jetzt erstmal in gewohnter Qualität dieser Hinweis.
Radio 1 feiert 35 Jahre Mauerfall und ein Fest für Freiheit. Am 8. und 9. November entlang des ehemaligen Mauerverlaufs von Invaliden bis Axel-Springer-Straße mit der Band der Freiheit, einer der größten Bands der Welt. Die Band der Freiheit. Über 700 Musikerinnen und Musiker auf 4 Kilometern Länge mit dem Soundtrack von 1989 beim Fest für Freiheit. Mit buntem Rahmenprogramm, Kunstinstallation, Talks, Konzerten, Performances und vielem mehr. Radio 1 für
alle, die von Freiheit träumen.
Und natürlich nur für Erwachsene.
Radio 1 Medienmagazin.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.